DW Menschen und Märkte.
Bringt 2018 den Durchbruch für die E-Mobilität? Ein Ausblick auf das Autojahr. Und die Recycling-Könige von Panipat. Ein indisches Unternehmen macht Millionen mit Altkleidern. Das und mehr jetzt. Am Mikrofon begrüßt sie Klaus Ulrich. Die Automobilbranche ist eine der Schlüsselindustrien in Deutschland. Mit welchen Aussichten starten VW, Daimler und Co. ins neue Jahr? Wird die Branche endlich auch bei der E-Mobilität vorankommen? Bisher sind die Elektroautoprämien in Deutschland kaum ausgeschöpft worden. Viktor Goitka.
Wie wird sich Mobilität künftig anhören? So? Oder genau hinhören, so. Wie weit Deutschland in Sachen Elektromobilität vorankommt, das wird eine politisch entscheidende Frage im Autojahr 2018 sein. Bislang ist die Bilanz ernüchternd. Gerade einmal 1,5% aller deutschen Autos sind E-Mobile. Und nicht einmal staatliches Geld hilft, den Kunden die Elektroautos schmackhaft zu machen. 600 Millionen Euro hatte der Staat für die Kaufprämie für E-Autos zur Verfügung gestellt. Nur rund ein Zehntel des Betrags ist bereits abgerufen. Für Autoexperte Christoph Stürmer von der Beratungsgesellschaft PwC vollkommen logisch.
Da muss man natürlich auch gucken, dass Leute, die Neufahrzeuge kaufen, ja ohnehin nicht zum Kern-Öko-Segment gehören. Ein Porsche-Fahrer, der sich einen Sportwagen leistet und Spaß dran hat, dass der schön laut ist, ist im Moment noch nicht die Zielgruppe für Elektroantriebe.
Und andersherum würden Umweltbewusste sich eigentlich keinen Neuwagen kaufen, sondern eher einen gebrauchten, wenn überhaupt. Die Autoindustrie müsse im neuen Jahr vor allem also am Marketing der E-Autos arbeiten. Und dann ist da noch die Sorge der Verbraucher, mit ihren Elektroautos gerade bei längeren Fahrten liegen zu bleiben, weil es noch nicht genug Ladesäulen gibt. Hier müsse auch die Politik etwas tun, sagt Autoexperte Stürmer.
Wir haben heute ein Miet- und Wohneigentumsrecht, das es in Deutschland so gut wie unmöglich macht, eine Ladestation zu installieren. Wir haben Steuerrecht, das es vielen Arbeitgebern so gut wie unmöglich macht, das Laden von Elektroautos am Arbeitsplatz zu ermöglichen. Also es gibt einen ganzen Wald von Hindernissen und es liegt nicht nur im Fahrzeug begründet.
Zumindest nicht bei deutschen Herstellern. Der amerikanische Hoffnungsträger Tesla allerdings entzaubert sich aktuell selbst. Der Elektroautobauer wollte von seinem ersten Mittelklassewagen eigentlich bereits 5000 Stück pro Woche fertigen. Bislang waren es allerdings kaum 1,500 Exemplare des Modell 3, in 3 Monaten wohlgemerkt. Autoanalyst Arndt Ellinghorst vom Investmentbankenberater Evercore war im Herbst zu Gast in der Fabrik. Er weiß, wo die Probleme liegen.
Tesla ist jetzt gerade im Übergang vom extremen Nischenanbieter hin zum Massenhersteller mit dem Modell 3. So, und dieser Übergang in der Fertigung, der wirklich extrem komplex ist, ist doch schwieriger, als man sich das vorgestellt hat. Nochmal, es ist wichtig, die Umstellung von quasi Handarbeit auf in industrielle Produktion, da tauchen einfach Prozessprobleme auf.
Für die deutschen Hersteller ergeben sich da also Chancen. Sie verstehen schlicht mehr von industrieller Fertigung. Doch insgesamt schauen sie mit gemischten Gefühlen ins neue Jahr. Aktuelle Zahlen zeigen, der US-Automarkt bleibt zwar robust, verlor im Dezember aber doch deutlich an Schwung. Eine zwiespältige Situation, die so nicht nur in den USA zu sehen ist, sagt Arndt Ellinghorst.
Also wir befinden uns immer noch auf einem extrem hohen globalen Absatzniveau. Wobei wir davon ausgehen, dass dieses Jahr vielleicht einen leichten Rückgang geben wird in China. Und in Europa wird es vielleicht noch ganz kleines Wachstum geben. Aber der englische Markt zieht Gesamteuropa doch deutlich runter.
Dem Brexit sei Dank. Die Autohersteller müssen daher vor allem die Märkte in Lateinamerika und Russland in den Fokus nehmen. Vergleichsweise kleine Märkte zwar, aber dort ist momentan das größte Wachstum zu machen. Die international aufgestellten deutschen Hersteller, sagen Experten, stehen da in der Pole Position.
So viel von Viktor Goitka aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Auf Milliarden Computern und Smartphones weltweit schlummert womöglich ein Sicherheitsrisiko. Experten entdeckten Schwachstellen auf Mikroprozessoren, die in fast allen IT-Geräten verbaut sind. Eine Sicherheitslücke betrifft den Angaben zufolge nur Chips des Branchenführers Intel. Sie ermögliche es Hackern, die Barriere zwischen Anwenderprogrammen und dem Datenspeicher eines Computers zu überwinden und so möglicherweise Passwörter auszulesen. Einzelheiten von Markus Schuler.
Nur so viel ist im Moment sicher. Der Grund für die Sicherheitslücke ist eine bestimmte Funktionalität in den Prozessoren, also dem Herzen eines jeden PCs, Servers oder Smartphones. Diese Funktion nennt sich spekulative Ausführung, speculative execution.
It's a technique that modern chips have been using for many years now.
Das ist eine Technologie, die moderne Chips seit vielen Jahren nutzen. Wenn der Chip gerade nichts zu tun hat, führt er trotzdem Berechnungen aus, von denen er annimmt, dass der Nutzer sie später abruft. Dieser Ansatz ist sinnvoll, weil die Chips dauernd beschäftigt werden. Wissenschaftler haben jedoch herausgefunden, dass solch ein System die Chips für Angriffe verwundbar macht. Das ist Ina Fried. Sie ist eine namhafte Technologiereporterin für die Website Axios.com. Fried sagt, die Technologie sei nicht das Problem. Sie sei gut, weil unsere Rechner schneller reagieren können, also zum Beispiel auf Mausklick sofort ein Programm starten oder blitzschnell einen Text laden. Ina Fried. Es ist die Art und Weise, wie die verschiedenen Chips und die Betriebssysteme die Technologie nutzen. Das macht den jeweiligen Rechner anfällig für Angriffe von außen. Deshalb ist es im Augenblick noch schwierig zu sagen, ob jeder gleichermaßen betroffen ist. Jetzt sind also die Hersteller der Betriebssysteme gefragt. Sie müssen ihre Software ändern und sogenannte Patches veröffentlichen. Betroffen sind nicht nur Rechner mit Windows-System, sondern alle Hersteller. Sogar die Betriebssysteme unserer Smartphones müssen geflickt werden.
So what we're gonna see is the operating system vendors.
Linux, Microsoft, Windows, Apple, sowohl macOS als auch iOS, all diese Betriebssysteme werden in den nächsten Tagen Patches erhalten. Die Art, wie sie arbeiten, wird verändert und dadurch sind sie wieder sicherer. Als gestern die britische Website The Register die Nachricht zuerst veröffentlichte, hieß es, dass diese Patches die Rechner langsamer machen können. Dieser Darstellung hat der Chiphersteller Intel widersprochen. Auch Tech-Reporterin Ina Fried glaubt nicht, dass ein Nutzer nach einem Update eine Geschwindigkeitseinbuße feststellen wird. Ich glaube, die ersten Fehlerbehebungen, die in den kommenden Tagen veröffentlicht werden, werden nicht die letzten sein. Der Fehler ist so umfangreich, dass es eine Vielzahl von Ansätzen geben wird. Mit der Zeit dürften die Patches dann besser werden.
Über die schwerwiegenden Designfehler in Computerchips berichtete Markus Schuler. Die Wirbelstürme Harvey, Irma und Maria haben im vergangenen Jahr Teile der USA und der Karibik in Atem gehalten. Dies war aber nur ein Teil der Ereignisse, die der Rückversicherer Munich Re heute in seinem jährlichen Naturkatastrophenbericht präsentierte. Gabriel Wirth war für uns dabei.
Die Versicherungsbranche hat ein teures Jahr hinter sich. Sie muss umgerechnet mehr als 112 Milliarden Euro für Schäden durch Naturkatastrophen aufbringen, so viel wie noch nie. Das ist allerdings nur die Summe für Schäden, die durch Versicherungen gedeckt sind. Die Gesamtschäden waren im vergangenen Jahr deutlich höher. Sie beliefen sich auf umgerechnet 275 Milliarden Euro. Dabei sah es bis zur Jahresmitte eigentlich noch relativ ruhig aus. Doch dann wurden die USA und die Karibik gleich von drei mächtigen Wirbelstürmen heimgesucht. Der erste war Irma. Der Gouverneur von Florida, Rick Scott, meinte damals:
Dies ist ein katastrophaler Sturm, so wie unser Staat ihn noch nicht erlebt hat. Er ist breiter als unsere gesamte Halbinsel und kann lebensgefährliche Schäden an und zwischen beiden Küsten anrichten.
Neben Irma wurde die Region noch von den beiden heftigen Hurricanes Harvey und Maria getroffen. Daneben gab es schwere und lange Monsunregenfälle mit Überschwemmungen in Südasien und ein Erdbeben in Mexiko. Aber auch Europa blieb nicht verschont. Eine ungewöhnliche Kälte im April führte zu Ernteausfällen. Dazu der Klimaexperte bei der Munich Re, Ernst Rauch.
Wir können heute mit unseren Daten sagen, dass es sehr starke Indizien dafür gibt, dass in bestimmten Regionen und bei bestimmten Wettergefahren tatsächlich eine große Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Klimawandel schon manifest ist.
Als betroffene Regionen nennt Rauch die USA und Teile von Europa. Seinen Worten nach sind Zeichen des Klimawandels vor allem schwere Gewitter mit Hagel und Tornados sowie Starkregen und Überschwemmungen. Auch dem Professor Mohib Latif zufolge ist der Klimawandel bereits spürbar. Latif ist Klimaforscher am Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.
Man muss einfach die Statistik betrachten, das heißt also über die letzten Jahre sich ansehen, wie sich die Gesamtheit der Extreme entwickelt hat. Und da sehen wir einen ganz eindeutigen Trend nach oben. Und das sagen uns eben auch die Klimamodelle, dass genau das passieren wird, wenn die Temperatur steigt. Und die Erdtemperatur ist ja gestiegen, ungefähr um 1 Grad. Seit Beginn der Messung, in Deutschland sogar etwas mehr. Und das muss zwangsläufig zu mehr Wetterextremen führen.
Einen kleinen Trost gibt es. Es kamen im vergangenen Jahr zwar mehr Menschen durch Naturkatastrophen ums Leben als im Vorjahr, und zwar 10.000, aber die Zahl der Opfer ist damit deutlich niedriger als im Jahresdurchschnitt der vergangenen 10 Jahre. Für den Klimaexperten der Munich Re, Rauch, ein Beleg, dass sich viel getan hat.
Hier zeigt sich, dass Frühwarnsysteme, dass Prävention, also Schadenvorbeugemaßnahmen, tatsächlich wirksam sind. Und das zeigt sich sehr, sehr eindrucksvoll, insbesondere in den Ländern, in denen historisch, wenn man die letzten Jahrzehnte zurückgeht, immer wieder sehr, sehr hohe Opferzahlen zu beobachten waren. Stichwort Bangladesch beispielsweise über Sturmfluten und Ähnliches. Für uns zusammen mit anderen Beobachtungen, durchaus auch auf der Schadenseite bei Überschwemmungen, der Punkt: Prävention, Vorbeugemaßnahmen lohnen sich humanitär und ökonomisch.
Die Erwartung der Branche, dass aufgrund der Rekordschäden auch die Prämien für die Versicherungen wieder steigen, hat sich bis jetzt offensichtlich aber kaum erfüllt. Nur in den besonders stark betroffenen Regionen in der Karibik, in den USA und Lateinamerika gab es einen Preissprung bei den Versicherungstarifen.
Gabriel Wirth über den jährlichen Naturkatastrophenbericht des Rückversicherers Munich Re. Die Herstellung und Fertigung von Textilien und Bekleidung ist seit jeher eine Tradition in Indien. Heute ist Indien der zweitgrößte Textilhersteller der Welt. Auch wenn die Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten oft drastisch kritisiert werden, Stichwort Sklavenarbeit, in den vergangenen 50 Jahren hat sich die Textil- und Bekleidungsindustrie zu einem der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes entwickelt. Was nur Branchenkenner wissen, auch das Recycling von Altkleidern aus westlichen Industrieländern ist in Indien ein gutes Geschäft.
Eine alte Fabrikhalle, ein lärmender Dampfkessel und überall große Haufen frisch gefärbter alter Pullover und Strickjacken in Pink, Lila, Blau oder Smaragdgrün. Die Farbbäder stehen im hinteren Teil der Halle, aus Ziegeln gemauerte Becken, in deren knallbuntem Sud Arbeiter mit langen Holzlatten rühren. Kräftige Farben sind zurzeit besonders gefragt, sagt Jaypal Sharma, der das Schaltpult am Kessel bedient. Wenn so eine Partie Altkleider durchgefärbt ist, trockne ich sie in meiner Maschine. Im Kessel werden die Textilien stark erhitzt und geschleudert und so auch die Farbe fixiert. Erst danach wird sortiert in Wollstoffe, Kunstfaser und Mischgewebe. Die Färberei in Panipat, gut 100 Kilometer nördlich von Indiens Hauptstadt Neu-Delhi, gehört zum Firmenimperium von Nitin und Sachin Jindal. Die erfolgreichen Brüder haben von ihrem Vater einen mittelständischen Betrieb für Altkleiderverwertung geerbt und ihn zum führenden Textilrecycling-Unternehmen Indiens ausgebaut. Das Rohmaterial kaufen sie containerweise in den Industrieländern auf. Das heißt, nicht selten bekommen sie es sogar geschenkt, erklärt Nitin Jindal, der ältere der beiden Inhaber. Viele Anbieter wollen nur, dass wir den Versand nach Indien bezahlen. Es gibt etliche in Europa und Amerika, die nichts weiter verlangen. Und manchmal legen sie sogar noch etwas drauf, wenn wir ihnen die Altkleider abnehmen, denn andernfalls müssten sie sie auf eine Deponie bringen oder verbrennen, und das ist sehr teuer dort. 2 bis 3 Container mit Altkleidern landen täglich in Kandla an, einer Hafenstadt im Westen Indiens. Die Außenstelle der Jindal Woolen Industries sortiert dort die gelieferten Stücke vor. Was noch getragen werden kann, wird auf dem indischen Markt verkauft.
Der Rest wird nach Panipat transportiert und hier von den rund 900 Arbeiterinnen und Arbeitern weiterverwertet. In einem Berg aus Pullovern sitzen 8 Frauen und schneiden mit sichelähnlichen Messern erst Knöpfe und Label heraus und zerteilen die Strickwaren dann in kleine Teile. Nach Faserqualitäten getrennt werden die Stoffreste anschließend zu großen Ballen gepresst, erläutert Vorarbeiter Mohammad Irfan. Die Wollfetzen werden häufig von europäischen Textilrecyclern geordert. Sie gehen also wieder zurück, allerdings gereinigt und penibel sortiert. Wir haben Spezialisten, die erkennen auf den ersten Blick, um was für eine Qualität es sich handelt. Der größte Teil der gewaschenen und gefärbten Altkleider jedoch wird von den Jindals selbst verarbeitet zu Recyclinggarn. Dieser Teil der Verwertungskette ist weit weniger arbeitsintensiv. Eine Produktionsstraße bestehend aus italienischen Spezialmaschinen erledigt sie weitgehend automatisch, überwacht von Lovekesh Jindal, einem Vetter der Inhaber. Die Stofffetzen werden in speziellen Reismaschinen zerfasert, dann in breite, flache Bahnen gepresst und schließlich zu neuem Garn versponnen. Es ist deutlich dicker als das Ausgangsmaterial. Aus ihm werden vor allem Decken gewebt. Abfall und Ausschuss fallen dabei nicht an. In den Werkstätten und Betrieben der Jindal Woolen Industries wird buchstäblich jede Faser verwertet. 100%, betont Nitin Jindal. Und wir exportieren unser Recyclinggarn überall hin. Wolle und Kaschmir, vor allem nach Frankreich, Spanien und Italien. Das Synthetikmaterial in erster Linie nach Afrika. Die Südamerikaner wiederum kaufen beides, Wolle und Acryl. Die Jindals wollen weiter expandieren. Mitten in Panipat steht ein riesiger Rohbau. In ein paar Monaten startet hier eine weitere Recyclingproduktion. An Rohstoffen mangelt es nicht. Der Altkleiderberg in der ersten Welt wächst immer weiter an, registriert Nitin Jindal. Und es wird scheinbar immer schwieriger, dafür noch Abnehmer zu finden. Den geschäftstüchtigen Brüdern kann das nur recht sein. Für uns ist es pures Gold, sagen sie.
Altkleider-Recycling in Indien. Ein Beitrag von Michael Weidemann war das. Und das war's auch schon wieder von uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.